Bevor Michael Kämpfer anfängt, würde ich gerne noch aus Johannes 12 die Verse 20 bis 26 lesen. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nichtjüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Jesus gab ihnen zur Antwort: Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, dann muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren.
Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, bereits in der Hinführung hier im Gottesdienst, die Verse, die verlesen wurden, da offenbaren sich dann manchmal schon Tiefen. Und wir sind einfach darauf angewiesen, dass Gott für jeden von uns heute etwas parat hat, was schon längst von ihm vorgeplant ist. Und das wünsche ich mir für diesen Gottesdienst, dass wir den an uns rangehen lassen, wie natürlich die anderen Gottesdienste auch. Ja, und wenn wir rausschauen, dann stellen wir ja fest, die ersten schönen Tage haben wir schon gehabt. Dann wird es wieder ein bisschen schlechter, aber dass wir hier schon mal die Sonne hatten, ist eine ganz gute Hinführung zu heute. Winnie hat ja schon gesagt, wir sind in der Passionszeit und das sind 7 Wochen und heute der 4. Sonntag in der Passionszeit, Letare, ist der Freudensonntag und der ist genau mittendrin. Also noch sind wir nicht bei Ostern, aber wir haben doch schon einen guten Teil der Passionsgeschichte hinter uns gebracht. Und so könnte man diesen Freudensonntag vielleicht als so eine Art Zwischenhoch sehen. Man darf sich freuen, auch wenn man längst noch nicht da angekommen ist, wo man hin möchte, nämlich an Ostern. Und die Sonntage, das haben wir auch dann vielleicht noch in Erinnerung, haben alle ihre Themen. Letare ist nicht der einzige Sonntag, der einen Namen hat. Die Passionssonntage haben alle irgendwo ihre Namen. Nächste Woche ist Judika beispielsweise dran. Oculi hatten wir schon. Heute also das Thema Freude. Eigentlich ziemlich paradox, denn warum soll ich mich in einer Leidenszeit, in einer Passionszeit dann auch noch mit Freude beschäftigen? Ist das nicht so ein Wechselbad der Gefühle, mal hoch, mal tief? Aber wir wissen ja, dass das eben zur Passionszeit dazugehört. Die Jünger waren mit Jesus ja auch auf dem Weg zum Passafest und waren eigentlich auf Freude eingestellt. Und dennoch bedeutet dieses letzte Passafest Karfreitag. Karfreitag, an dem Jesus am Kreuz hingeschlachtet wurde. Und das ist schon so ein bisschen paradox, dass man irgendwie Freude und Leid im Grunde genommen in einen Sonntag zusammenpacken kann. Paradox ist auch einer der Predigttexte, der für diesen Letare-Sonntag ausgegeben ist. Es gibt ja eine ganze Reihe von Texten, die als vorgeschlagene Predigttexte gelten. Und ich habe mir den Text aus dem Alten Testament vorgenommen, Jesaja 54, es sind die Verse 7 bis 10. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Dort heißt es: Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Der erste Vers und auch der letzte ist in ganz vielen Bibeln fett gedruckt. Etwas ganz Besonderes in dieser alttestamentlichen Prophetie von Jesaja. Und auch dort sehen wir wieder diese Paradoxien. Im Zorn, ja, habe ich mich von dir abgewandt, aber jetzt komme ich wieder zurück zu dir. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, doch ich will dir gnädig sein. Zu wem redet Jesaja hier? Wir müssen sehen, dass wir diese Verse ja auch in ihren alttestamentlichen Zusammenhang hineinbekommen. Jesaja redet im Auftrag Gottes zum Volk Israel. Und wir sind hier historisch in den Jahren 740 bis 701 vor Christus. Da in dieser Zeit hat Jesaja seine Prophetien bekommen. Und Israel ging es in dieser Zeit nicht so gut. Die Assyrer sind die bestimmende Großmacht. Das Nordreich Israels war schon unterworfen. Und auch das Südreich Juda droht aufgerieben zu werden. Und damit steht also die gesamte Existenz des Volkes Israel zur Debatte. Die steht in Frage. Und jetzt kommt dieser Text, die Botschaft. Was ist das für eine Botschaft, die hier formuliert wird? Sie kann formuliert werden als Gnade und Erbarmen für alle Zeit. Trotz schlechter äußerer Umstände soll das Hoffnung geben. Denn die Israeliten wissen ja nicht, wo es hingeht. Man kommt zwar aus einer großartigen Geschichte mit Gott her, aber das Königreich Davids und Salomos war ja schon zerbrochen und jetzt stückelt alles so vor sich hin. Jesaja benutzt hier zwei Bilder, um das noch so ein bisschen zu unterstreichen, was Gott dem Volk Israel in dieser Situation mitteilt. Das erste Bild ist das Bild des Erlösers. In Vers 7 stellt sich Gott als der Erlöser Israels vor. Ein Bild, das im Alten Testament ja öfters vorkommt. Mindestens mal seit dem Auszug aus Ägypten, seit dem Exodus, haben wir Gott als den Erlöser, den, der aus diesen schlechten Umständen herausführt, der durch die Wüste hindurch ins gelobte Land bringt. Und es gibt noch jede Menge andere Geschichten, die wir kennen. Gott selbst erlöst also von dem Schaden und der Last der Vergangenheit. Was war also vorgefallen? Israel war ja in vielen verschiedenen Arten und Weisen dann doch von Gott abgewichen. Eigentlich irre, wenn man sich das so vorstellt, welche Erfahrungen die Israeliten mit Gott gemacht hatten und trotzdem, ja, lassen sie Gott dann irgendwo einen guten Mann sein. Ungehorsam, Gott vergessen, hat man alles andere gemacht. Und deswegen musste Gott strafen. Das ist die typische Theologie des Alten Testaments. Gott setzt es dem Volk Israel selbst vor. Wenn du dich an meine Gebote hältst, wird es dir gut gehen. Weichst du davon ab, wird es irgendwelche negativen Konsequenzen haben. Das ist das angesprochene Verhalten, auf das der erste Vers des Predigttextes Bezug nimmt. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Gott musste strafen. Das müssen wir vielleicht auch erstmal in unseren Kopf hineinlassen. Strafe muss sein. Die Älteren kennen diesen Spruch vielleicht ganz gut, aber in neuerer Pädagogik oder so ist das gar nicht mehr so gern gesehen. Ja, wieso muss ich denn schlechte Noten geben für Schüler, wenn die doch einfach nur schreiben, wie sie wollen? Ist doch toll, dass sie überhaupt noch schreiben. Oder. Ja, es kann jemand, ja, man kann es einem nicht mehr zumuten, wenn es irgendwelche schlechten Dinge kriegt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. der DFB bei den ganz kleinen Kindern, wenn die Fußball spielen, die können doch nicht gefrustet sein, wenn die keine Tore schießen. Also stellen wir doch mal 4 Tore auf. Dann haben die Gelegenheit, auch 2 Bälle können durchaus gegeben werden, dann sollen die erst mal spielen, jeder kann beliebig Tore schießen. Oder vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, Bundesjugendspiele. Teilweise ist es ja auch schon so gewesen, es gibt keinen ordentlichen Wettlauf mehr, wir können froh sein, dass die überhaupt noch laufen. Aber ja, wir können doch keine Preise ausloben für die Besten. Was machen denn dann die, die nicht so gut waren? Ja, die lassen wir doch hinter uns, das geht doch gar nicht. Naja gut, Strafe muss sein, damit konfrontiert uns aber dieser Bibeltext. Alles gut nachlesbar, aber das Tolle ist ja, es bleibt nicht dabei. Und das ist Gott in dieser Botschaft wichtig. Ja, es ist so gewesen, ich habe mich vor dir zurückgezogen. Ich habe Dinge zugelassen und ich habe vielleicht sogar das eine oder andere geschickt. Das dient aber nur dazu, dass ich dich eben nicht laufen lassen möchte. Ich will mein Volk wieder sammeln. Dem Volk wird Gnade verheißen. Gnade, ich habe nochmal nachgeguckt, heißt verzeihende Milde, heißt unverdiente Gunst. Und Erbarmen heißt Mitleid, das nach Abhilfe sucht. Und da wird mir ganz anders, wenn ich mich als Vater selbst sehe, suche ich Abhilfe, wenn ich vielleicht mal das eine oder andere ein klein bisschen strafen mag. Gott selbst wird vor den Folgen der Sünde erlösen. Es gibt ein zweites Bild, nämlich das von Noah und der Sintflut. Schon einmal hatten die Menschen die Gottesbeziehung völlig verdorben. Verdientermaßen hätte Gott die ganze Schöpfung vernichten können, aber er tat's nicht. Noah samt Familie, diese 8 Personen, wurden mit der Tierwelt von Gott gerettet. Nach dieser Erlösung vor totaler Vernichtung hat Gott eben seinen Bund gemacht. Nie wieder eine Sintflut. Egal was kommt. Und die Menschen haben im Grunde genommen an demselben wieder angeknüpft, was vor der Sintflut auch war. Aber Gott sagt, nein, nie wieder in dieser Art und Weise. Meine Gnade, mein Erbarmen soll für alle Zeiten gelten. Und dann kommt eben dieser schöne Vers hier in Jesaja, der das unterstreicht. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das ist doch toll. So, und wie bei vielen Bibelversen kommen jetzt die Zweifel natürlich auf. Auch in der damaligen Zeit bei den Israeliten. Schön, Gnade und Erbarmen, aber was ist nun mit den Assyrern, die vor der Tür stehen? Die absolute Macht Assyriens damals verschwindet nicht. Und Jesaja hat auch noch andere Prophetien auf Lager, die sich nicht so positiv anhören. Er prophezeit auch die babylonische Gefangenschaft, dieses fürchterliche Ereignis der Israeliten. 100 Jahre später, etwas mehr wie 100 Jahre später, sollte es soweit sein. Nicht nur das, sondern der Tempel wird zerstört werden. Die religiöse Identität des Volkes Israels ist kaputt, wenn man es an dem Tempel festmacht. Er ist zerstört, das Land Israel als eigenständiges Land zerschlagen. Ja, und wer sich in Geschichte auskennt, der sieht, dass da noch vieles weiter erfolgt. Es geht weiter. Selbst nach der Rückkehr der Israeliten und dem Wiederaufbau des Tempels und Jerusalems, da kommen die Griechen, Alexander der Große, die Nachfolger, die Seleukiden, die Ägypter mischen wieder ein bisschen mit und schließlich sind die Römer da. Fortlaufend ist die Existenz Israels bedroht. Ist diese Gewalt- und Bedrohungsgeschichte als Gnade und Erbarmen zu verstehen? Oder ist es nicht nur ein Spruch? So nach dem Motto, ich bin vielleicht gerade erst mit irgendeiner Krankheit konfrontiert worden, vielleicht mit Krebs, und dann kommt jemand zu mir, ist ja schön, wenn ich dann besucht werden würde, klopft mir auf die Schulter und sagt beim Abschied, wird schon wieder. 70 nach Christus, erneute Zerstörung des Tempels. 135 nach Christus, die endgültige Zerschlagung des Landes Israels und die Zerstreuung in die Welt. Und auch dort Pogrome in allen Landen, in die Juden untergekommen sind. Und schließlich die industrielle Vernichtung von Juden im Holocaust. Gnade und Erbarmen bis in die Gaskammern Auschwitz hinein? Schauen wir noch mal genauer hin. Heißt es, dir Israel wird nie wieder etwas Schlimmes geschehen? So steht's nicht in den Versen. Sondern verheißen wird Gnade und Erbarmen. Spätestens hier wird uns klar, dass Jesaja etwas anderes im Auge hat als diese unmittelbaren Lebensumstände. Gnade würde dann mehr heißen, es wird immer einen Kontakt zu Gott geben. Es wird immer ein Hinkommen zu Gott sein. Es wird immer ein Zurückkommen zu Gott sein. Und Erbarmen heißt, Gott wird immer Mitleiden und Hilfe und Vergebung bereithalten. Und Jesaja blickt hier weit, weit über die weltliche Realität hinaus. Es geht um das grundsätzliche Verhältnis von Gott zu seinem Volk. Nicht die Umstände werden das letzte Wort haben, sondern Gott, der Schöpfer, der Vater selbst. Diese Sicht der Dinge muss sorgfältig bedacht werden. Wer nur auf die Umstände schaut, bleibt in der Zeit stecken und vielleicht sogar gefangen. Die Umstände werden nicht geleugnet. Es wird nicht drüber hinweggestrichen. Insofern ist das eine Glaubenszumutung. Konnten die Juden das in dieser Zeit glauben? Konnten die Juden das auch im weiteren Verlauf der Geschichte glauben? Und wir wissen, dass das tatsächlich viele, viele Juden geglaubt haben. Auch im Angesicht der Gaskammern in Auschwitz. Von Beginn der Schöpfung an, im Grunde genommen, von der Sintflutgeschichte, blickt Jesaja auf die gegenwärtige Geschichte Israels und auf die Verheißung Gottes, dass seine Gnade und sein Erbarmen nicht aufhören werden. Freuet euch, Letare. In den Losungsbüchlein steht, freut euch mit Jerusalem. Noch in Klammern dazu. Die Geschichte, die wir hier im Predigttext haben, hat jetzt noch nichts mit Ostern und Auferstehung zu tun. Aber Jesaja hat genau das im Blick. Denn nur ein Kapitel vorher, vor unserem Predigttext, gibt es eine dieser ganz großen Jesus-Prophetien. Jesaja 53, Vers 4, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja blickt bis zu Karfreitag. Er blickt bis zu Ostern voraus, 700 Jahre lang in die Zukunft hinein. Und durch die Verknüpfung von Altem und Neuem Testament sitzen wir als Gläubige heute mit im Boot. Gnade und Erbarmen gilt dann auch für uns. Und auch uns wird dann die Frage gestellt, wie den Israeliten damals auch, können wir das glauben? Kannst du das glauben, trotz all der Not, die du in deinem eigenen Leben schon erlebt hast oder vielleicht gerade sehr schmerzhaft empfindest? Kannst du das glauben in deiner Hilflosigkeit, in deiner Schuld, auch in deiner Unschuld? Wenn du nicht weißt, wieso dir irgendwas geschieht. Wie ist das mit der Frage des Leids? Worauf gründet sich deine Hoffnung? Ich fand eine Geschichte immer so so tief berührend. Als die Tsunamis in Japan waren vor einigen Jahren, da titelte mal eine große Überschrift in der Wochenzeitung Die Zeit: Wo war Gott in Japan? Und die Frage wurde einem der großen Philosophen Deutschlands vorgelegt, die wir damals hatten, Robert Spähmann. Und Robert Spähmann antwortete: Dort, wo er immer war, am Kreuz. Ich glaube schon, dass einige der Leser der Zeit völlig verwirrt waren, weil sie diesen Zusammenhang nicht erwartet hatten. Robert Spähmann sagte: Gott ist immer da und er ist immer am Kreuz. Er ist im Leiden dabei. Das stellt uns vor ja einige Gedanken und auch Entscheidungen. Den Jüngern war mit Karfreitag viel Hoffnung verloren gegangen. Und wir lesen ja, dass es sich auch schwer taten, Ostern überhaupt zu erleben, den Zugang zu Ostern zu bekommen. Doch nach der Auferstehung wurde alles anders. Und der Glaube bekam andere Fundamente. Was ist der Glaube? Wir finden in Hebräer diese schöne Definition: Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir haben Glaubenshoffnung, mit der wir konfrontiert werden. Wir dürfen uns hoffnungsvoll auf Gott, auf Jesus ausrichten. Wir dürfen seine Gnade und sein Erbarmen für uns annehmen, auch wenn wir nicht wissen, was in Zukunft sein wird. Und wir können ja noch nicht mal die Gegenwart wirklich abschätzen. Und jetzt kommt das Abendmahl ins Spiel. Den Jüngern war ja in ihrer Blindheit, weil sie es noch nicht so richtig wussten, von Jesus auch immer schon mal so einige Häppchen vorweggegeben worden und unter anderem auch das Abendmahl. Das Abendmahl ist dann eine Erinnerung an Jesu stellvertretenden Tod für unsere Sünden, für unsere Erlösung durch ihn. Sein Blut für unser Blut, für mein Blut, für dein Blut. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Das Abendmahl ist außerdem Trost und Hoffnung in die Zusagen Gottes. Gnade und Erbarmen gilt auch dir, gilt auch mir. Und das Abendmahl ist weiter eine Erfahrung. Dies ist mein Leib. Dies ist mein Blut. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Gott ermöglicht also eine glaubende Begegnung. Und das ist der Punkt, der mir in der Vorbereitung auf einmal wieder ganz komisch aufgestoßen ist. Das kann ich vielleicht erklären. Ich kann die Theologie ja vielleicht erfassen. Ich kann versuchen, es bestmöglichst zu erzählen, und doch bleibt mein Reden nur Stückwerk und wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns selbst persönlich begegnet und dass Gott das, was wir an Glauben investieren, segnen wird. Weil Jesus auferstanden ist, gelten alle Verheißungen auch für uns und das schafft eine ganz andere Freude. Wie können wir uns also jetzt in dieses Abendmahl hineinbegeben? Nun, wir knüpfen erstmal an der Freude an. Wenn alles gerade soweit gut ist bei euch, dann legt diese Freude in das Abendmahl hinein. Freut euch an einer Gemeinschaft, dass es Gemeinde gibt, so komisch die einzelnen Leute vielleicht auch sind. Aber es ist immer wieder ein Geheimnis, wie Gemeinde funktioniert. Ihr könnt euch freuen, auch an der Sonne, die wir hatten, an ein paar angenehme Tage, die man erlebt hatte, die Lieder, Gebete, Predigten. Das muss nicht unbedingt alles etwas sein, was fromm ist. Wir können uns daran freuen, dass wir vielleicht heute Nachmittag einen schönen Spaziergang machen können. Oder ich freue mich meistens sonntags auf ein Stückchen Kuchen, wenn es das gibt. Wir dürfen uns freuen um gemachte Erfahrungen, dass wir sagen können, es ist ein Wunder, wie viel ich schon irgendwo verstanden habe von dem, was Gott vorbereitet hat. Ich kann es kaum erklären, aber ich bin Gott schon begegnet. Ich darf mich freuen an der Begegnung mit ihm, auch in der Begegnung mit ihm durch andere Menschen. Wir dürfen dankbar sein für die Spuren Gottes in unserem Leben. Und wir dürfen im Abendmahl auch unsere Zweifel bringen. Das, was nicht klappt. Wir dürfen ins Abendmahl unsere Bitterkeit hineinlegen, die uns lähmt, weil wir irgendwo in der Zeit stecken geblieben sind, in den Umständen. Auch unseren Zorn, unseren Hass dürfen wir Gott bringen. Wir dürfen im Abendmahl auch das erinnern, was dort ist, und könnten Gott bitten um seine Gnade und Erbarmen in dieser Situation. Die Enttäuschung über andere, über dich selbst, das dürfen wir bringen, das Versagen, die Ängste, die Nöte, all das gehört auch ins Abendmahl hinein. Und wenn wir heute das Abendmahl und die Auferstehung miteinander bedenken, dann ist eben alles das, was wir dort hineinlegen, nur im Horizont der Auferstehung Jesu begreifbar. Ja, natürlich ist Jesus leiblich auferstanden und nicht irgendwo im Grab verrottet. Darauf dürfen wir uns konzentrieren. Und ich wünsche mir, dass uns Gott heute ganz persönlich im Abendmahl begegnet, genau an der Stelle, die jeder gerade nötig hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.